Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge der Märchen von übermorgen. Ich begrüße bei mir wieder unser frisches, neues, altes Team. Zuerst mal hallo Mirko.
Hallihallo und hallo auf die Brücke.
Und wir begrüßen auch unser neuestes Mitglied, die Judith. Hallo Judith.
Hallo, schönen guten Abend zusammen.
Und der Frank ist auch da. Hallo.
Hallo Christopher, damit du auch noch vorgestellt wirst.
Genau. Es hat diesmal nicht so lange gedauert wie bei der letzten Folge. Es wurde schon auf Twitter gestichelt, dass wir uns jetzt so früh wieder zurückmelden nach der letzten Folge.
Ja, aber die schnellen Raumverbände dürfen nicht vorhersehbar werden. Wir müssen das relativ unregelmäßig machen, weil ansonsten kann ja jeder einfach so ein Schiff abfangen und klauen oder so.
Mhm. Und nobody expects the Spanish Inquisition.
Genau.
Ja, nach unserem letzten Podcast auf Sorsheet befinden wir uns jetzt wieder an unseren Heimatbasen und sind jetzt über die, was benutzen die da für Kommunikation?
Audio-Videophon.
Genau, über Audio-Videophon, nur Audiophon diesmal zusammengeschaltet und besprechen die 6. Folge der ersten Staffel, von denen es ja so viele gibt. wir sprechen die 6. Folge, die sich nennt Die Raumfalle. Wieder ein sehr ominöser Titel. Worum geht es in der Raumfalle? Warte kurz, jetzt muss ich. Ich wurde in der letzten Folge schon wieder in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass ich den Namen von des Captains schon wieder falsch gesagt habe. Und jetzt schaue ich den vorher nochmal nach, bevor ich ihn
heißt
wieder.
Heißt Alistair MacLean.
Ja, und ich wollte immer Cliff.
Kurz Cliff.
So, warte. Nee,
ich dachte heißt, immer so. Kurzfassung Cliff, oder?
Mhm. Major ja. Cliff Alistair MacLean. Ich nenne so noch MacLean. Also, Commander MacLean wird damit beauftragt, dass er Spuren eines Kometen einsammeln soll zur Untersuchung der sogenannten Panspermie-Theorie, von der Springbrauner ganz fasziniert ist. Und er bekommt dafür auch noch einen, nennen wir ihn mal Touristen an Bord der Orion, nämlich Ibsen heißt der, glaube ich.
War das Springbraune? Nein,
ja, es war Springbraune.
Gar nicht Springbraune.
Doch, doch.
Nee? Springbraune hat ihm das eingebrockt, ja. Hm?
Genau, also doch.
Ja, mit wem unterhält er sich am Anfang?
Ja, mit Springbraune, also mit Springbraune und dem okay. Und seinem Chef.
Ja, ich dachte, ja, er unterhält sich erstmal nur mit seinem Chef, aber der Springbraune hat ihm das eingebrockt.
Der ist auch dabei.
Ach, der ist auch. Okay, sorry.
Ich habe die Folge erst irgendwie vor einer Minute gesehen, ich weiß es.
Du hast dich vorbereitet?
Naja, nennen wir, was heißt schon Vorbereitung? Also ich hab's mir einfach angeschaut. Naja, und er bekommt dafür einen Touristen an Bord, nämlich Peter Paul Ibsen, einen Science-Fiction-Autor, der durch Vitamin B erschafft, als Gast auf der Orion mitzufliegen, denn er will Stoff für seinen neuesten Roman sammeln, was dann später in der Folge nochmal hinterfragt wird, was ein Science-Fiction-Autor denn über reale Ereignisse schreibt. Das ist ja so ein bisschen fraglich, also die Logik dahinter erschließt sich mir auch nicht. Es wäre ja so, als würde jetzt ein Science-Fiction-Autor auf dem Schiff mitfahren und dann über Raumfahrt schreiben wollen.
Ja, warum nicht? Also man hat schon Schlimmeres gesehen.
Ja, das ist natürlich, also ich meine,
Neil Stevenson, seines Zeichens durchaus Science-Fiction-Schreiber, hat ja auch irgendwelchen Glasfaserkabeln nachgejagt und geschaut, wo die eigentlich überall so an Land kommen und sowas und hat da eine riesen Story drüber geschrieben. Warum nicht?
Kann man machen, ja. Mhm.
Ja, ist durchaus hilfreich, denke ich, so als Inspiration. Also ich habe daran nichts auszusetzen.
Okay. Sie fliegen dann zu diesem Kometen und Peter Paul Ibsen überredet dann auch MacLean, dass er eine Lanzett steuern darf, weil er mal einfach alleine durch den Raum fliegen kann, will, und er hat auch schon die Fahrschule für Lanzett abgeschlossen mit
ja,
Auszeichnung.
Was war das, die Prüfung für die automatische Steuerung eines Landsets? Oder
ja, ja, genau sowas. Aber halt nur in der Atmosphäre, und das kann ja jedes Kind, laut MacLean. Und er tappt dann in diese namensgebende Raumfalle, die gestellt wird von einem von einem Kommandanten auf dem Strafplaneten Murat, wo dann Peter Paul Ibsen gefangen genommen wird und die Strafkolonisten wollen dann oder zwingen dann die Orion. Zwingt dann Orion zur Landung und die Strafkolonisten wollen dann damit abhauen, aber durch geschickte Täuschungsmanöver der weiblichen Besatzung kommen sie frei und dann gibt es einen großen Kampf auf der Orion und dann sind alle wieder gerettet und Peter Paul Ibsen kann zu seiner Geliebten zurückkehren.
Okay,
ja, General, das ist eine schöne Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.
Ja. Also.
Genau. Das war jetzt erstmal die Inhaltszusammenfassung, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, weil anscheinend haben sich ja ein paar Leute hier nicht vorbereitet.
Ich habe mich vorbereitet. Wer?
Ja, natürlich.
Ich habe bloß bei der ersten Szene hatte ich mir, glaube ich, gerade was zu essen gemacht. Irgend sowas.
Aber Springbrauner ist doch der MVP, der Most Valuable Player in dieser ganzen Folge, weil er ist so arrogant, so sind Sie mit der Panspermie-Theorie vertraut? Und McLean so, nein, aber Sie können mich gerne an Ihrem Wissen teilhaben lassen, bla bla bla. Also ich fand ihn so cool in dieser einen Szene, wo er so richtig das Arschloch ist. Und selbst der Chef von McLean sich über ihn lustig macht.
Ja, ich meine, bei dem Namen Springbrauner sind die Gags ja schon vorgegeben, ne?
Ja, ja. Und der hat sich ja auch, der ist ja auch mindestens so korrupt, wie der Name vermuten lässt, ne?
Mhm. Ja, genau.
Ja, also wie gesagt, Panspermie-Theorie wird manchmal immer noch diskutiert, aber ich finde das, also daher kommen dann auch jede Menge Experimente, die man so auf der ISS oder so macht, um zu gucken, ja, welche Lebensformen können im Weltraum noch überleben und man will vermeiden, dass man das selbst betreibt, ne, um das später noch überprüfen zu können. Also
wollen wir kurz erklären, was Panspermie-Theorie überhaupt ist? Das haben wir noch gar nicht gesagt.
Haben wir noch nicht erklärt, genau, ich wollte es gerade machen.
Ah.
Vielleicht hätte ich es zuerst tun sollen. ist die Theorie, dass das Leben auf der Erde von anderswo gekommen ist, also anderswo entstanden ist, und dann weiß immer noch niemand wie, aber jedenfalls von anderen Planeten mit Staub, mit angetrieben von Sonnenwind oder irgendetwas in Form von halt, wie gesagt, entweder Staub oder Asteroiden oder irgendwas in der Richtung zur Erde gekommen ist und dann hier aufgeblüht wieder ist.
Genau.
Erklärt irgendwie, das würde zwar erklären, wie das Leben auf die Erde gekommen ist, aber nicht, wie das Leben entstanden ist. Also irgendwie verschiebt das Problem eigentlich nur.
Ein bisschen, ja. Aber es ist immerhin so wichtig der NASA, dass sie, glaube ich, jetzt wie haben sie das schon benannt? Ich komme mit dem Titel nicht. Es gibt also einen Menschen, der nichts anderes tun hat, als die Erde vor Außerirdischen zu bewahren.
Nein, das ist, du meinst so Planetary Protection Officer.
Ja, genau, richtig.
Der ist, ich glaube, der macht eher das Umgekehrte. Der schaut, dass die Menschen andere Planeten nicht versauen. Also es gibt dann einen Posten auf der NASA, der schaut, wenn man halt ein Mars Rover landet, dass der Mars Rover nicht voller Bakterien ist. Und dass also es geht mir um der Schutz anderer Planeten vor der Erde, nicht umgekehrt.
Ach so.
Das ist eine gute Idee. Wenn man schon die Erde nicht vor sich selber schützen kann, dann wenigstens
schützen der Rest. Schützen wir andere vor der Erde, ja.
Ja.
Ja, geht ja auch darum,
die anfangs dass andersrum, man, ja, dass die Sorge war da früher auch mal die Sorge, dass die irgendwelche Dinge aus dem All einschleppen.
Ja, ja, deswegen waren die Apollo-Astronauten auch unter Quarantäne erstmal für ein paar Wochen.
Genau. Hm.
Ja, aber wir haben halt ziemlich wenig Zeug von irgendwo anders her mitgebracht in letzter Zeit.
Ja, außer zurückgebracht. Ich meine, es gab dann mal die haben noch mal bei Apollo 16 diesen einen Lander dann wieder eingesammelt, den sie ein paar Monate vorher hingeschickt haben. Also sie hatten erst so einen unbemannten Lander und dann sind sie quasi bei Apollo 16 oder so war das in der Nähe gelandet und haben den wieder eingesteckt. Da waren so Langzeitexperimente drauf. Und dann haben sie auf den Teilen von diesem Lander irgendwelche Bakterien entdeckt, die dann quasi überlebt hätten. Aber es war, glaube ich, einfach nur, weil der Techniker, der diese Experimente dann untersucht hat, irgendwie Schnupfen hatte oder so. Also sie hatten da so, ja. Das ist dann, war dann ein bisschen peinlich. Naja, auf jeden Fall, diese ganze Geschichte mit der Panspermie-Theorie war ja nur quasi das Setup für diese Folge. Was sagt ihr denn zu Peter Paul Ibsen?
Naja, der ist ja so quasi das Gegenbild zu MacLean, ne? Also, kann alles besser. Ist natürlich der Frauenheld. Alle Frauen stehen auf ihn. Das nervt ihn natürlich. Ist nervt ihn sogar kolossal. Ja, er ist ja berühmt. Er kann.
Also, berühmt auf eine Art und Weise. Berühmt auf eine Art und Weise, die Alistair MacLean natürlich nicht ist, ne?
Eben, genau. Obwohl er auch berühmt ist. Das heißt ja auch anfangs, er ist ja auch berühmt. Deswegen will ja auch dieser Ibsen mit ihm fliegen. Aber eben auf eine andere Weise berühmt. Und der kauft sich ja mehr oder weniger ein, ne? Also er ist ja wirklich, wie schon sagst, Vitamin B. Stellt sich ja auch raus, so viel kann er ja gar nicht. Scheitert ja dann auch mit der Lancet, weil er sich zu viel vornimmt.
Naja, ja, er wird halt nö. Also der ist ja in der Raumfalle. Also, und die Orion selbst ist ja auch alleine nicht rausgekommen.
Stimmt, ja.
Naja, gut, aber er gerät ja nur in die Raumfalle, weil er diesen Leitstrahl abschaltet, auf den MacLean ihn gesetzt hat. Hätte er sich an der Stelle nicht überschätzt und gesagt, ja, lasse ich jetzt einfach mal so. Es kommt mir wirklich nur auf dieses Gefühl an, einmal allein im Weltraum zu schweben, wäre die Folge ja an der Stelle zu Ende gewesen.
Ja, wäre ziemlich langweilig gewesen. Ich finde es auch sehr lustig.
Ja, und wäre auch für ihn ziemlich langweilig gewesen, weil im Prinzip hätte er dann ja bloß in dieser komischen Lancet gesessen, wie so in der Wasserbahn im Vergnügungspark, wäre da einmal rumgefahren und dann wieder zurückgekommen und das war es schon gewesen. So ein bisschen selber steuern, das tut man ja dann doch ganz gern als Mensch. Also ich kann das schon nachvollziehen.
Ja.
Ich meine, irgendwie den dann so einzuschränken, nachdem man ihm gesagt hat, yo, du darfst mal, ist vielleicht auch ein bisschen frech gewesen und man hätte wahrscheinlich mit ihm dann auch besser reden können, wenn man das so nicht gemacht hätte, ne?
Ja. Ja. Aber er hat ja Geburtstag gehabt.
Aber ich finde es sehr lustig, wie er dann einfach diese ganze Zeit auch seine Sachen fallen lässt, also so in der Konversation, wie ich das schon in meinem Roman Durchbruch zum Hitzepol beschrieben hatte. Also wo er dann MacLean erklärt, dass alles in Zukunft von einem Computerblock gesteuert wird, was ich ja persönlich völlig wahnsinnig finde, dass man ein Raumschiff von einem Computer fliegen lässt. Und er schon so ein bisschen auch so ein arroganter Schnösel.
Ja.
Ja, durchaus. Durchaus, ja.
Klappern gehört zum Handwerk, ne?
Was aber natürlich auch da gleich zu Anfang dazu führt, dass er irgendwie nicht unbedingt besser integriert wird, sondern eher das Gegenteil passiert. Wenn man ankommt und anderen Leuten ihren Job erklären will, dann führt das meistens zu Problemen.
Wobei sein Vorschlag ja gut ist, ne? Also statt irgendwie die Spuren einzeln im Raum einzusammeln, einfach einen Brocken vom Kometen mitzunehmen, ist natürlich irgendwie schlauer.
Ja, natürlich. Im Verlauf der Folge werden die Vorschläge ja auch irgendwie dann besser, bis er tatsächlich irgendwie so einen sinnvollen Beitrag leistet. Aber am Anfang macht er sich nicht wirklich beliebt. Also war jetzt so mein Eindruck.
Nicht wirklich, nein.
Ja, apropos im Verlauf der Serie muss man auch sagen, irgendwie man merkt schon, die sind besser eingespielt aufeinander, ne?
Ja, das stimmt.
Ja.
Irgendwie, also es ist so schrecklich, dass das jetzt die vorletzte Folge ist, ne?
Also jetzt man hätte alles verbessert, ja.
Man hätte doch echt gerne noch eine zweite oder dritte Staffel gesehen, ne?
Ja, unbedingt.
Jetzt nachdem die alle zusammen miteinander eingespielt sind, hätte man da sicherlich einige sehr schöne Momente noch erlebt.
Eindeutig. Und das Traurige ist ja, die hatten ja Einschaltquoten ohne Ende, ne? Ich glaube, irgendwas las ich von 44% neulich noch.
51 also bei der Folge.
Oder sogar 51 sogar. Oh.
51, ja.
Das schafft heute keiner mehr.
Okay, wenn man nur zwei Sender hat.
Ja, gut. Aber ich meine, selbst Kuhlenkampf hatte nur ein bisschen mehr. Also das war damals so, die Straßenfeger war das schon, ne? Und da sagten, das reicht nicht.
Naja, war wahrscheinlich, ich glaube, es ging ja eher darum, dass es zu teuer war.
Apropos, wie viele Sender hatte man damals eigentlich?
Ja, drei.
Waren also, es wirklich zwei?
Nee, also es gab ARD, es gab...
Gab's die dritten schon?
Wann wurde ich das ZDF gegründet? Das ist...
Genau, das ist genau die Frage.
ZDF.
61. Ah, okay, gut. Knapp.
Wann wurde das ausgestrahlt?
Hier... 66.
Ende der 60er.
Gab es da drei Programme. Es gab ARD, ZDF und das Regionalprogramm.
Genau. Ach doch schon. Okay, dann doch drei. Ja.
Genau. Produziert von der Bavaria GmbH im Auftrag von NDR und SWF. Also, ja.
Ja, also, was heute SWR ist.
Genau. Okay.
Also, die Leute konnten noch ausweichen.
Ja, wurde es eigentlich ausgestrahlt auf der ARD, oder?
Das ist eine gute Frage.
Ja, muss eigentlich, wenn es von NDR und SWF produziert wurde.
Ja, wahrscheinlich.
Vermutlich,
ne?
Ja.
Enterprise war ja auf ZDF.
Ja, aber nicht 66.
Nein, nein, das nicht. Hat ein bisschen gedauert dann noch. Genau.
Ja, also ich glaube, es wurde ja dann kritisiert, dass es zu militaristisch ist. Und zu teuer. Und ich glaube, der letztere Punkt war dann auch der Ausschlaggebende, warum er das nicht weitergeführt hat. Da hat man natürlich auch schon gesehen, was Star Trek in den USA geleistet hat. Und wahrscheinlich dann gedacht, für das Geld eine Schwarz-Weiß-Serie zu produzieren, ist nicht zukunftsträchtig.
Ja, weil im Prinzip ist die Tricktechnik in Star Trek genauso gut gewesen.
Ja, natürlich.
Ist halt auch in Farbe.
Ist auch von den Figuren im Grunde ähnlich. Also McClane ist ja nicht viel anders als Kirk. Und hier die Lecrell ist auch nicht viel anders als Lieutenant Uhura. Von dem her.
Es fehlt ein bisschen der Spock-Charakter.
Ja, genau. Also es fehlt so ein bisschen auch die Diversität in den Charakteren vom Charakter her.
Ja.
Genau.
Vom Charakter und auch so vom Aussehen her.
Ja, genau.
Sind halt alles irgendwelche deutschen Typen. Was man wohl kaum denen vorwerfen kann, weil man braucht irgendwie deutsch sprechende Leute, um eine deutsche Serie zu machen.
Naja, so ein Schweizer reinpackt.
Das macht's einfach. Statt Scotty, ne? Statt dem Schotten?
Ja.
Den Commander also, Lustenberger.
Ja, doch.
Ja, hätte was.
Aber doch, also du hast recht, irgendwie eine deutsche Science-Fiction-Serie mit verschiedenen Leuten, die alle einen anderen Dialekt haben.
So im Band. Das ist aber ein generelles Problem von Deutschland, deutschem Fernsehen, dass also auch beim Tatort ist es ja so, dass die da keinen Dialekt sprechen. Also kannst ja nicht, wenn die nur sprechen, sagen, ist das jetzt der Dortmunder Tatort oder ist es der Münchner Tatort?
Nee.
Ja.
Und selbst wenn es Schweizer Tatort ist, was ich ja die größte Frechheit finde, dann synchronisieren die ja nach. Also es gibt ja keine Möglichkeit, den Schweizer Tatort im Originalton zu hören.
Ja, aber in Deutschland. Das macht die Sache mit der Fernsehserie, die von allen möglichen Dialekten gesprochen wird, umso faszinierender.
Ja, das müsste man also
so abwechseln und alle verstehen sich und irgendwie einfach mal vorleben, dass es geht.
Naja, wir leben ja in the Golden Age of Television. Vielleicht gibt es ja dann 2018 die Raumpatrouille Orion Entdeckung.
Ja.
Mit
einem Sachsen, einem Bayern und einem Schweizer.
Ja, vielleicht dann mit Til Schweiger.
Und irgendjemand mit
ja, irgendjemandem,
der sie nicht versteht, bei dem es egal ist, was er spricht, ja.
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 Und die Ferris spielt dann das Cockpit oder so, ja.
Das Bügeleisen.
Das Bügeleisen, genau.
Ja.
Ja.
Ja, gut, okay. Lassen wir das. ja, aber also ist die Folge, die schwankt so ein bisschen zwischen recht heiter und recht böse. Inzwischen ist ja ein neues Star Trek rausgekommen. Das ist ja doch sehr düster im Vergleich dazu, ne?
Ja.
Permanent düster.
Also wer das jetzt in 5000 Jahren hört, wir reden von dem neuen Star Trek, das Star Trek Discovery heißt.
Genau.
Ist ja dann und alles relativ mit neu.
Ja, das ältere Star Trek war ja grundsätzlich irgendwo positiv angehaucht, also so mit sehr positiver Weltsicht und
was meinst du jetzt mit älterem Star Trek?
Alles.
Naja, aber...
alles, was davor kam.
Aber Voyager...
Also ich meine, alles Voyager sehr...
war ja dann auch schon, nicht Voyager, Deep Space Nine.
Deep Space Nine.
Mit dem Marquis war ja auch schon, war dann auch eher düster und dann mit der...
Ja, okay, war auch schon, war etwas düsterer, aber immer noch idealistisch. Also die Leute hatten schon noch alle ihre Ideale und das wurde auch gezeigt, dass die
also ich glaub,
im Wesentlichen gelten.
Ich glaube, am idealistischen war dann halt TNG mit Picard, der so ein, dieser französische Brite... ich glaub, TOS war dann noch so ein bisschen mehr auf Abenteuer ausgelegt und weniger auf philosophische Konzepte.
Ja.
Ja, ja.
Jetzt hast du halt die Aufarbeitung des 21. Jahrhunderts.
Ja, ja.
Klar, jede Zeit war wahrscheinlich ihre Star Trek-Serie, die sie verdient.
Aber so weit sind wir ja da noch gar nicht.
Nein, genau. Wir sind ja noch bei Orion.
Genau.
Aber genau. Ich muss sagen, der Bösewicht ist ja mal der erste richtig ernstzunehmende Bösewicht. Also abgesehen von Frogs, ne? Also der ist ja richtig ein bisschen gruselig mit seinen
Foltermethoden.
Ja,
der stimmt. Der hätte auch irgendwo bei James Bond auftauchen können. Mhm. Jederzeit.
Ich hatte auch schon überlegt, ob das so ein bisschen abgekupfert ist. Wann kam denn der erste Bond raus?
Ja, das haut hin so von der Zeit her.
Ja, also mit Dieter und statt Laser.
Statt Laser Omega-Strahlen, so wie ich das sehe, einfach Glühbirnen sind, wo sie die Fassung irgendwie so um 90 Grad geknickt haben.
Und der Effekt ist irgendwie was Aufgemaltes oder Aufgeklebtes auf dem Film.
Ja, aber das finde ich echt geil. Das hat so seinen Charme, dass diese Flamme immer so nicht ganz genau passt, immer auf den Ansatz.
Wobei das ja bei diesen großen Glaskolben man sich ja schon fragt, wenn der da so steht und dann da gleich gefoltert werden soll, warum er nicht einmal mit dem Ellenbogen diesen Glaskolben,
Ja, du weißt ja nicht,
ob das ist ja kein Glas, das sieht ja nur so aus.
Oh, okay.
Das ist unzerstörbares Omega-Glas.
Okay.
Genau.
Aus Zardina wahrscheinlich, ja.
Osram-Glühbirne.
kann auch Plastik gewesen sein.
War wahrscheinlich Plastik, ist ja alles dort Plexiglas, das war ja der heiße Scheiß damals.
Ist ja die Leistungsschau der Kunststoffindustrie. Das hatten wir paar Mal festgestellt.
Genau. Stimmt. Bis zu der Folge kamen schon 4 James-Bond-Filme.
Ach doch.
Ja.
Ja, tatsächlich. Also James Bond jagt Dr. No, Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger und Feuerball.
Ach, Goldfinger war damals auch schon zu 66.
Ja.
Also der Gerd Fröbe, ich habe gedacht, also es gab ja dann auch so einen deutschen James Bond Bösewicht mit Gerd Fröbe.
Oh, großartig, ja.
Aber bevor wir jetzt da abschweifen, es wäre vielleicht so ein James Bond Rewatch Podcast. Mhm. Auch mal eine Idee.
jede Menge Ideen raushauen, bloß weil irgendwer was von Babylon 5 gesagt hat.
Achso.
wir müssen dafür sorgen, dass die Hörer immer auf der falschen Fährte bleiben.
Genau.
Genau, weil wir wissen schon längst, was wir machen wollen nach Raumpatrouille.
Genau, My Little Pony.
Ach, das ist gar nicht so schlecht, da gibt es aber schon Podcasts so.
Ja, eben. Gibt es schon einen Lindenstraßen-Podcast?
Hättest
zumindest genug Folgen.
Lindenstraße ist ein Podcast.
So.
Ja, Mutter Ballmann macht jetzt auch einen Podcast, oder wie? Ich schaue die Folge nebenher und es sind größer als 60 Watt Lampen. Aber es sieht halt schon wirklich sehr lustig aus. Vor allem, das ist auch an so unnötig langen Stäben
montiert. Die Gangster haben auch immer so schöne Choreografie, wie sie dann drumherum stehen. Das hat auch was fürs Auge.
Das hat auch sowas
von... Sinnlos, aber...
Du musst überlegen, das haben die wahrscheinlich auch irgendwann mal geprobt. Also sowas muss man ja proben. Dass sie dann irgendwie so... Und wenn wir jetzt jemanden gefangen nehmen, dann stellt euch alle so richtig hin, damit das richtig schön aussieht.
Im richtigen Abstand, ja genau. Ich meine, die hatten ja Zeit, die saßen ja auf dem Strafbereich fest.
Ja, stimmt, genau. Die haben da bestimmt die ganze Zeit Choreografie geprobt.
Ich bin so am Überlegen gewesen, wie viele Kulissen die aufbauen mussten, die neu aufbauen mussten für den Film. Weil der Anfang erinnert so ein bisschen an, wie man bei Star Trek immer so sagt, diese Bottle-Episodes, ne, die bloß auf dem Schiff spielen, wo überhaupt nichts draußen weiter passiert.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass sie das Folter-Set mit den Glühbirnen neu bauen mussten.
Das mussten sie neu machen.
Aber ich glaube, die Zellen, auch die Gänge zu den Zellen, das sind einfach die Gänge von der Basis, wo sie zum Schiff gehen, nur mit mehr, noch ein bisschen was aufgeklebt.
Genau, und die, genauso wie auch die diversen Raumstationen von den Frogs und so weiter, die man ja schon besucht hatte. Was ja auch alles so eckig war.
Ja, ja, genau.
Da dachte ich da auch, dass diese das gewesen wären.
Ja, also irgendwie so mit Kulissen hatte man es nicht so. Nicht so furchtbar.
Naja, inwiefern sah dann Star Trek zu dem Zeitpunkt aus? Es war ja auch im Grunde.
Ja, genau.
Ein Gang.
Atmosphäre.
Aus verschiedenen Blickwinkeln gefilmt. Also wir haben jetzt auf der Orion im Grunde keine Gänge oder so, wo noch Sachen passieren können. Wir haben nur Räume und dann diese lächerlich kleinen Fahrstühle, wo es immer sehr lustig aussieht, wenn da mehr als eine Person drin steckt. Weil man sich überlegt, wie lang standen die jetzt da drin? Wird das nicht irgendwie unangenehm nach einer Zeit? Vor allem am Endkampf kommen die ja da zu viert aus diesem Fahrstuhl raus. Mit ihren langen Waffen. Also vor allem im Schlusskampf wird er dann, ich glaube, Hasso muss er dann in den Waffenstand und dann kommt er dann.
Hey, über den unterhalten wir uns am Schluss.
Ja, aber ich will nur was zu den Fahrstellen sagen. Dann kriegt er so einen Bewacher mit und der hat ja seine lange Waffe und ich überlege, ich könnte Hasso den im Fahrstuhl überwältigen, weil diese lange Waffe, da kann man ja gar nicht schießen damit in diesem engen Fahrstuhl.
Hat was. Ich glaube auch diese, was waren das, Omikron oder ja,
Omega-Strahler.
Omega-Strahler. Sieht ein bisschen aus wie so ein Bleistiftminenspitzer. Die Spitze von so einem Bleistiftminenspitzer aus der DDR.
Okay, damit kann ich nichts sagen.
Weiß hier jemand, wo, ach nee, Ingolstadt nee, und Mirko, nee. Du kommst auch nicht aus dem Osten, ne?
Nee, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nicht mal Bleistift und Spitze.
Wir mussten ja
immer eine Kugelschreiber benutzen, ja, ja.
Ah, ja.
Die Welt vom Kugelschreiber.
Bleistifte mit so mechanischer Mine, die man so nach und nach rausfahren konnte.
Ach so, diese, die meinst du, Druckbleistifte?
Genau, Druckbleistifte mit relativ dicker Mine und die Mine konntest du halt von Hand anspitzen. Ich meine, heutzutage sind diese Druckbleistifte immer mit sehr dünner und schmaler Mine und die brauchst du halt nicht anspitzen. Damals waren das dickere und die konnte man dann, da war dann hinten so ein Spitzer dran.
Aha.
Ah, okay.
Und so ein bisschen erinnert es mich daran. Es kann auch was völlig anderes sein.
Für mich sieht es einfach aus, als hätten sie da so drei Drähte zusammengezwirbelt und in den Ecken aufgepiekst.
Ja, kann auch sein.
Also ich glaube, damit kann man
vier.
Heute foltern
ich
glaub, ohne.
Das sind vier, deswegen dachte ich. Ja, das sowieso. Also einfach hinten noch ein Motor dran, so dass sich das ein bisschen dreht und das wäre auch gut gewesen.
Nee, nur selbst wenn diese Kulisse zu schnell bewegt wird und dann so an den Kopf ausschlägt, dann steckt das ja so schon in den Schläfen drin.
Ja.
Aber kann man, wie war das bei Goldfingern? Mit diesem Laserstrahl kann man einen Punkt auf den Mond zeichnen.
Ja. Toll.
Ja.
diese ganze Strafkolonie, da waren so ein paar Sätze drin, wo ich kurz geschluckt habe, wo es dann heißt, wird ja erklärt, erstmal weiß man ja gar nicht, was das überhaupt für eine Kolonie sein soll. Und dann fragt ja McClane.
Aber man merkt sofort, dass das irgendwie irgendwas muss es damit auf sich haben, ne?
Nee, also, dass es gut ist, das kriegt man schnell. Dass es nicht gut ist, das kriegt man schnell mit.
Ja. Mhm. Aber man wusste nicht so richtig, wieso.
Ja, es ist sowas Unangenehmes quasi, von dem man schon weiß, aber über das nicht geredet wird üblicherweise. Also so kam mir das vor zumindest.
Genau.
Genau, und dann fragt er
übrigens, wenn man so ein bisschen guckt in dem Film, es haben wieder einige Leute die Pistolen falsch rumgehalten.
Die wurden da nicht, die waren vielleicht zu lange auf der Kolonie, vielleicht hat man die früher andersrum gehalten.
Stimmt, das ist ja.
In den drei Jahren ist ja super viel passiert, also so technischer Fortschritt.
Genau. Ja, weiß ja nicht, wie lange die.
Waffentechnik sich komplett umgekehrt, 180 Grad gedreht sozusagen.
Stimmt.
Genau, diese Strafkolonie, da sagt ja, ich glaube, die Jagiellowsk, dass es irgendwie, dass da auch sehr viele unerwünschte Personen dabei sind, auch viele Berühmtheiten, denke ich mir, was, also da liegt ja die Nazi-Diktatur gar nicht so fern, also dass da nicht nur Verbrecher, also meinst du, ja, Verbrecher in erster Linie sind das ja nicht, das sind halt einfach unerwünschte Personen.
Also meinst du, das ist Argentinien? Oder nee, nein, wo sind die alle gewesen? So Paraguay, Argentinien,
schon auch Argentinien,
dachte ich immer so, ne?
Ja, ja. Ne?
Ja, aber nee, ich meine, dass die dorthin also nicht geflüchtet sind, sondern abgeschoben wurden.
Mhm. Hm.
Und
also in der Beziehung dann halt eher Australien.
Ja, so nach dem Motto, okay, also so eine lupenreine Demokratie kann das ja nicht sein. Dass da unerwünschte Leute irgendwie auf den Strafplaneten verschoben werden. Von Axel Stoll wissen wir ja, dass eigentlich die Erde der Strafplanet ist.
Aber wieso? Was heißt hier nicht lupenreine Demokratie? Willst du jetzt sagen, dass die Athener keine lupenreine Demokratie hatten mit ihrem Ostrazismus?
Naja, das ist ja kein Ostrazismus, was sie da betreiben. Die sind ja für immer dorthin verbannt.
Eben, sonst hätte man sie
erst so, stimmt, oder so Ostrazismus war 10 Jahre.
Ja, genau. Die
durften ja
wiederkommen.
Und die durften sich ja frei bewegen außerhalb Athens eben.
Genau, für die Leute, die nicht mit der griechischen Geschichte vertraut sind, das Scherbengericht. Googelt, das findet ihr auf Wikipedia.
Oder, genau.
Ich verlinke es auch nochmal in Shownotes. Ja, also das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht bei der Geschichte, aber anscheinend, wie wir ja dann sehen, sind das ja wirklich böse Leute, mit
ja,
seinen
aber,
Lähmungsstrahlen.
Hast du mitgekriegt, wofür der, ja genau, ne, Lähmungsstrahlen, der hat irgendwie diese bösen Experimente mit den Lähmungsstrahlen gemacht, Leute, ihr rennt mit irgendwelchen Pistolen rum, die Leute, die irgendwie Zeugs zerschmelzen können, und ich glaube nicht, dass die irgendwie bloß mild kitzeln, wenn man davon getroffen wird.
Naja, aber es ist ja so, klang ist das jetzt nach einer Massenvernichtungswaffe.
Ja.
Ja.
Ja, aber Lähmung klingt irgendwie
ja, aber,
nicht nach.
Aber McLean hat doch gesagt, irgendwie, sie haben damit ganze Planeten gefährdet.
Ja, aber ich habe halt nicht so ganz verstanden, wieso. Also irgendwie kam nicht raus, was diese Lähmungsstrahlen denn so gefährlich gemacht hat. Vielleicht ist es ja permanente Lähmung oder so.
Ja, wahrscheinlich kannst du damit einen ganzen Planeten auf einmal so lange lähmen, bis die alle tot sind.
Das stimmt schon. Also, dass das an der Stelle ein bisschen dünn war, die Argumentation. Also so richtig was drunter vorstellen, habe ich mir am Ende auch nicht können. Außer
das
ist
ja
irgendwie gefährlich, ethisch verwerflich und auch sonst.
Ja, du bist total böse und ich habe nicht kapiert, wieso. Ausnahmsweise wäre hier so ein typischer Infodump. Ja, wie wir alle wissen, wurde im Jahr 2327 in der Konvention von Alpha Centauri festgelegt, dass Lähmungsstrahlen oder sonst irgendwas, ne? Irgendwie so ein Ding hätte jetzt ausnahmsweise mal echt was
hätte
gebracht.
Hätte gut
getan. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist auch eher nur, um diesen Witz machen zu können. Nicht? Es sind Berühmtheiten und unerwünschte Personen und McLean macht ja den Witz, dann lass doch gleich mal den Ibsen da, der ist A, berühmt und B, unerwünscht. Ne?
Genau. Und das ist ja auch genau das, was die vorhaben.
Ja, das ist ja auch, er fragt ja die Jagiellowsk auch nur, also er hofft ja darauf, dass sie es ihm verbietet, weil man ja die Strafkolonie nicht einfach so anfliegen darf. Und sie so, ja, eigentlich müsste ich ihnen das verbieten. Und so, ja, danke, tschüss, ciao, ich gehe jetzt. Und sie so, nee, Moment.
Ja. Yeah. Wir haben noch nicht erwähnt, dass der Stiefsohn oder sowas?
Nein, der Schwiegersohn.
Nein, er ist der Schwiegersohn,
ist,
genau. Nein,
er der ist, irgendwie
nee, Moment. Die Verbindung ist anders. Er ist der Schwiegersohn vom Minister, der ein Schulfreund vom obersten General ist.
Genau.
Beziehungsweise
ist verlobt. Noch nicht Schwiegersohn, aber ins B. Verlobt.
Ja, genau.
Mit der Tochter des Ministers
für
außerplanetaren
genau.
Angelegenheiten verlobt.
Ja, also das Ganze ist sehr verquer und offensichtlich hat diese doch ziemlich dünne Verbindung aber gereicht, dass der, wie heißt er gleich, unser Autor, dass der
Ibsen,
dass Ibsen halt
Herr Paul.
Alle möglichen Informationen über die Orion sammeln konnte. Inklusive ja, Besatzung, Ausstattung.
Bordhandbuch, Grundriss. Er sagt ja, er weiß genau, wo es hingeht, weil er hätte ja auch den Grundriss schon studiert.
Genau.
Da fragt man sich dann auch. So Geheimhaltung. Ja,
naja.
Ach, vergiss es einfach.
Wenn man Schriftsteller ist, dann kriegt man das
wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich wie bei Kubrick, der eine B-52 für Dr. Strangelove so genau nachgebaut hat, dass er danach vom FBI besucht wurde. Und gefragt wurde, wo er denn die Grundrisse für einen B-52-Bomber her hat. Und er so, ich habe mir das einfach ausgedacht. Also, vielleicht gibt es da auch, der hat bestimmt Kontakte, vielleicht, anscheinend gibt es ja das Internet dort nicht, sonst hätte ich ja gesagt, er hätte das einfach gehackt. Ich glaube, Peter Paul Ibsen wäre heute auch Influencer.
Ja.
Ja, durchaus.
Ja, durchaus. Ich meine, hat ja jede Menge Kontakte offensichtlich, hat viele Leser. Ja, und dann kannst du halt, ne?
Und Charme, vor allem Leserinnen offensichtlich.
Also ich weiß nicht.
Ehrlich, findest du nicht heiß?
Es hält sich in überschaubaren Grenzen.
Er wird ja schon 40.
Du hast ja auch gar nicht gelesen seine berühmten Bücher.
Nein, ich glaube nicht, dass es das besser machen würde.
Ja, wir bräuchten jetzt mal eine Kopie von Durchbruch zum Hitzepol, was ja schon irgendwie sehr anrüchig klingt.
Okay, Challenge accepted.
Nach dem Motto, ich würde auch mal gerne so deinen Hitzepol durchbrechen.
Jetzt weiß man, warum er so beliebt ist. Ja, verstehe.
Das ist gar keine Science-Fiction.
Nein, das ist ja alles blühender Unsinn. Also McLean hat das ja auch nie gelesen. Da weiß er gar nicht, worum es da geht.
Schön.
Sehr schön.
Ja, natürlich. Mit sowas würde sich McLean ja nicht abgeben. Das ist ja nichts Handfestes, so für echte Männer TM.
Ich glaube, McLean also liest auch generell eher weniger.
Ja.
Vermutlich, ja.
Ja.
Ich hab auch das Gefühl, dass er, als er dann gefoltert wurde und gesagt hat, ja, ihr könnt ja gar nicht einfach so abhauen, weil ihr könnt unser Schiff ja gar nicht bedienen, dass das halt auch bloß ein Bluff war, ne?
Ach war ja, auch. Das glaube ich schon.
Natürlich war es ein Bluff, ja.
Aber was für ein...
Dem Typ, den er das da zeigt, hat ja auch nicht so wirklich viel Ahnung von der Materie. Also sagt er, und wieso gehen sie jetzt dorthin? Und die lassen sich auch ziemlich einfach verarschen. Also anscheinend wissen die tatsächlich nicht, was in diesem Schiff vorgeht.
Ja, hast recht, ja.
Ja, aber ich fand diesen Kampf auch sehr lustig.
Oh ja.
Weil ich habe das ja auch gegifft, diese eine Szene, wo der, ich glaube, es war der Chef vom Laden, das war Ibsen. Ibsen will einen verprügeln, der weicht aus und er quasi dreht sich um und fällt in diesen Fahrstuhl und der Fahrstuhl geht zu. Schaut einfach bei meinen Tweets, das ist einer meiner letzten Tweets.
Aber das, also viel, viel bemerkenswerter fand ich, dass die Frauen irgendwie beide sofort mit ihren Angreifern fertig geworden sind, die sofort niedergestreckt haben und die einzigen, die irgendwelche Probleme hatten, waren die Männer.
Ja. Und das ist sehr schön. Die Tamara Jagloss macht da so einen Judo-Griff. Einen sehr schönen. Und dann will er nochmal aufstehen und sie haut ihn einfach nochmal nieder und dann bleibt er auch liegen.
Genau. Das ging alles sofort ganz schnell. Die waren sofort fertig und haben dann bloß noch zugeguckt. Na, mal gucken, was die Männer hier so machen. Ja, okay.
Was ich auch sehr interessant
finde. So richtig kompetent ist es nicht. Und dann irgendwann Erleichterung, dass es dann doch noch geschafft haben und sie nicht auch noch eingreifen mussten.
Ja, genau.
Genau.
Das sind auch die es geschafft haben, aus ihren Zellen auszubrechen.
Wobei ich das da irgendwie dann auch interessant fand, da war die Körpersprache dann teilweise so, als würde sie sich schon fast wieder entschuldigen wollen, dass sie ihm da jetzt gerade die Waffe vor die Brust hält und ihm da irgendwie Unannehmlichkeiten bereitet.
Okay.
Also fand ich schon, aber ist vielleicht auch nur persönliches Empfinden, das würde ich jetzt nicht ausschließen wollen.
Ja, also was ich interessant fand, dass wie die aus ihrer Zelle ausgebrochen sind, indem sich die eine einfach vor der Tür versteckt.
Versteckt hat. Mhm.
Und anscheinend gibt es keine Fisheye-Lenses.
Der älteste in der Trick, Zukunft. Oder?
Ja.
Ja, und
es gibt ja auch keine Kameras einfach so. Es gibt ja nur diese Visiophone. Und wenn dann der Visiophone-Empfänger gerade eine Lücke auslöst, tja.
Pech.
die schmeißen ja dann auch diese Tür zu und die geht auf der anderen Seite einfach wieder auf. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Also die knallt die Tür zu und die geht auf der anderen Seite wieder auf. Und ist auch wenn so eine Zelttür ziemlich dämlich konstruiert, weil die hat ja dann quasi zwei Öffnungen. Der hat ja das Scharnier so in der Mitte und dann geht es an der Seite immer so ein kleiner Spalt mit auf, wenn man die ganz aufmacht.
Ich muss gleich mal gucken.
Und wenn man sich quasi da hinstellt, dann kann man einfach rauslaufen, ohne dass man gesehen wird.
Stimmt.
Also diese ganze Konstruktion dieser Basis ist nicht wirklich durchdacht, finde ich.
Ja. Ist ja egal, ist ja auf dem Planeten und kommt ja normalerweise auch nicht weg, ne? Also insofern ist es wahrscheinlich auch nicht besonders viel ins Design gesteckt worden.
Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, was der Bösewicht eigentlich sein Endgame ist.
Willst du einen Fox divertieren, ne?
Genau. Auch
interessant.
Genau. Und denen die Technik für die Lähmungsstrahlen übergeben.
Ja, woraufhin dann alle Leute wie gelähmt sind. Ach, jetzt könnte man das so schön auf Englisch sagen. Das
ist ein bisschen lame, ja, genau.
Nee, auf Englisch wäre es.
Ach so.
Everyone stunning is turn of events.
So, ja.
They were stunned.
Ja, könnte man 1000 Wortspiele machen.
Ja. Er ist ein Stuntman, meinst du, oder?
Nee, aber wir bleiben ja bei Deutsch. Ich habe mich ja heute schon aufgeregt, dass der, ach Mensch, wie heißt er gleich, der Dennis Scheck irgendwie aus Büchern auf Englisch zitiert hat, ohne nochmal eine Übersetzung zu geben. Ich finde sowas sehr frech. Man sollte auf Deutsch bleiben.
Naja, nicht alle können Englisch sprechen, das stimmt.
Ja, aber ja. Der Buchmesse?
Ich hasse es. Ich hasse es einfach, wenn ich irgendwie ältere Bücher lese und plötzlich fängt jemand an, irgendwie was auf Französisch, irgendwie einen ganzen Absatz auf Französisch zu schreiben und dann einfach so weiterzumachen, als sei nichts gewesen oder so.
Und zumindest eine Fußnote könnte man da schon machen.
Ja, ja, aber das war halt früher nicht üblich, ne? Weil Französisch gehörte halt so zum guten Ton zu kennen. Und ich stelle mir dann immer vor, okay, wenn ich jetzt was auf Englisch einfach so schreibe, dann gibt es mit Sicherheit ziemlich viele Leute, die das lesen und denen das ganz genauso geht wie mir. Egal. Eigentlich, ich kam irgendwie da drauf.
Dann gibt es ja noch diesen Fluchtplan, ich finde das sehr, sehr schön, wie die einfach reingelegt werden. Die haben sich ja sehr, sehr dämlich angestellt mit diesem, ja, wie hoch ist diese Glocke, für was müssen sie das wissen? Ja, ich will hier das Schiff so weit fliegen und kurz davor abbremsen, um zu zeigen, wie cool das ist. Ja, das macht totalen Sinn. Also diese Glocke ist so und so hoch und so und so breit. Ich gebe Ihnen alle Maße.
Ja, ne? anstatt zu sagen, okay, fliegen Sie einfach 400 Meter hoch.
Genau. Ne?
So einfach wäre es gewesen. Fliegen Sie 400 Meter hoch. Ich sage Ihnen doch nicht genau, wo das Ding ist. Tja. Aber wie ist es dazu gekommen, dass die überhaupt wieder auf ihr Raumschiff gekommen sind? Ne? Letzten Endes haben die ja gemeutert und gesagt, ja, schaut mal her, wir haben hier die Selbstzerstörung aktiviert. Hat es jemand aufgeschrieben, wie das hieß?
Die haben das Schiff mit Energie vollgeladen.
Ja, ja, ich weiß nicht mehr, wie es genau gesagt haben.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Mit Energie vollgeladen und ich sind bereit, quasi es in die Luft zu jagen.
Ja, genau. Letztens, darauf läuft es jedenfalls hinaus.
Mhm.
Ja, und die haben dann gesagt, ja, hab's gewonnen, stimmt, das ist blöd und sofort freigelassen, was natürlich überhaupt nicht verdächtig ist.
Kein bisschen.
Kein bisschen. Dann kommen sie alle auf die Orion drauf und machen den Alarmstart, bevor die sich anders überlegen. Und dann wird natürlich klar, oho, wir können gar nicht starten. Was natürlich das Gleiche ist, was der, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Ibsen,
genau, dass der Ibsen auch gehabt hat, nämlich dass sie nicht starten könnten. Mhm. Nicht wirklich weit kommen. Obwohl, bei dem Versuch hätten sie eigentlich auch schon messen können, wo dieses Feld anfängt. Sie sind ja selbst dagegen geflogen.
Stimmt eigentlich, ja, richtig.
Hätten eigentlich bloß gucken müssen, okay, wie hoch waren wir eigentlich?
Übrigens war es, ich habe das gesamte Schiff bis zur Überpulsion mit Energie geladen. Wissen Sie, was das heißt?
Genau, bis zur Überpulsion.
Das hört sich auch schön an, ja.
Vor allem, wo kommt die Energie eigentlich her? Die muss ja dann irgendwie schon auf dem Schiff gewesen sein, oder?
Die hat geschlafen.
Ah, das war die schlafende Energie. Okay, das war die schlafende Energie.
Nee, ich glaube, die haben irgendwie so einen Antrieb halt und, naja, du hast ja meistens irgendwie, dass du irgendwo einen großen Energievorrat hast, aber den musst du halt erst umwandeln in irgendwas anderes, damit du das Ganze, damit du es dann halt im Antrieb benutzen kannst oder so. Ne? Und sei es nur, dass du irgendwie zwei chemische Substanzen mischst, wie du das in einem normalen Raketentriebwerk hast. Also das macht schon Sinn, ne? Dass man dann einfach eine sehr große Menge da irgendwie zur Verfügung stellt und das halt in so einer großen Menge macht, dass das Ganze sehr gefährlich wird. Und
aber wo speichern sie dann die Menge an Energie? Haben die da sehr große Transistoren oder was?
Ja, irgend sowas halt, ne? Ist ja bis zur Überpulsion. Offensichtlich in einem Speicher, den man so voll machen kann, dass er sich selbst zerlegt, wenn es zu viel wird.
Ja. Ist ja, wie war das bei der Pilotfolge von Star Trek Discovery? Ein absichtlicher Antimaterie-Kammerbruch?
Genau, irgend sowas halt, ne?
Genau, jede Serie hat ihre eigene Technobubble.
Genau, und die hier, die haben halt einfach gesagt, okay, wir können irgendwie unser Schiff in die Luft jagen, was ja deutlich mehr ist, als man früher konnte, obwohl, früher hätte man ja auch das eigene Magazin, das Munitionsmagazin in die Luft jagen können, das hat bloß keiner freiwillig gemacht. So richtig.
Haben sie nicht?
Selten.
Schon eher seltener, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum das mal nicht gemacht wurde.
Also es gab diese Brandschiffe, die man losgeschickt hat.
Ja.
Aber das war dann halt ein Schiff, das bloß dafür gebaut wurde. Ne?
Man hat doch in Schottland die ganze Flotte versenkt, ne? Das war doch die...
Ja, Scapa Flow.
Scapa Flow, genau, richtig. Also da haben sie ja wahrscheinlich auch irgendwie einfach gesprengt, ne? Weil ich meine, wie soll man sagen?
Ja, ja. Ja, klar, aber halt nicht irgendwie so gesprengt, dass irgendwie ringsrum noch in einem signifikanten Umkreis alles in die Luft fliegt.
Ach so, nein, das...
Ne? Das ist so eher so das Äquivalent von, du hast ein Atomboot und sprengst deine Sprengköpfe direkt an Bord. Mhm. Gehst oder du zwar mit drauf, aber macht halt ordentlich.
Kamikaze-Flieger.
Ja, okay.
Ja, so in der Art, ja.
Gut, ich gebe mich geschlagen. Diese Runde geht an dich, du darfst zurück auf dein Raumschiff, die Raumfalle wartet auf dich.
Ja, was haben sie eigentlich mit diesen Leuten gemacht? Haben sie die einfach wieder auf den Planeten zurückgeschickt, oder? Wurden in Kälteschlaf versetzt, glaube ich.
Ja,
genau, ja.
Zur Befragung. Ach,
die Kältekammer hieß es. Genau.
Ja, genau.
Ja.
Ja, und wahrscheinlich.
Wie war das in der ersten Folge? Auf ihrem Zimmer ist auch ein Paralysator, falls sie sich zu paralysieren
wünschen.
Genau.
Das war ein so schöner Dialog.
Ja.
Jo, naja, und dann halt diese ganze Szene, mit der sie, sagen, okay, hier irgendwie Energie auf irgendwie L1 Startbereich und dann hieß es, ja, das ist Lichtimpulsantrieb und so weiter und so weiter, einfach bloß ein bisschen Techno-Bubble, indem sie ja praktisch verheimlicht haben, was der eigentliche Plan ist, ohne dass sie sich so richtig absprechen konnten, was durchaus nachvollziehbar ist, dass man da ein bisschen Fracksausen bekommt, ob man sich da deutlich genug verständlich gemacht hat und gleichzeitig unverständlich genug war. Schöne Szene eigentlich, muss man sagen.
Ja, doch, also abgesehen von dieser etwas Logikfehler, dass es eben hätten auch anders einfach haben können.
Ja,
das ist echt gut.
Ja, hätten beides, also sie hätten es sowohl einfach haben können, was die Frage angeht, ihr wart schon mal da, ihr wisst, wo das Ding aufhört, und auf der anderen Seite halt auch, du hättest den gar nicht sagen müssen. Aber ja, abgesehen davon war es eigentlich ganz nett. Ja, und was machen sie? Sie nehmen alle Plot-Elemente, die man schon hatte, nämlich diese Überpolarisation und halt ein Lancet anstatt die Orion selbst und schicken das Lancet direkt in den Energieschirm, lassen es dort explodieren und fliegen raus. Dass sie das machen, erklären sie aber noch nicht, das wird dann erst viel später erklärt. Wir sehen nur, dass die Orion plötzlich abhaut, dass es zwischendurch mal kurz schüttelt, wie ihr dem auf der Enterprise.
Und genau, alle wackeln. Ja.
Genau, und weil auch auf der Orion niemand den Sicherheitsgurt angelegt hat und wahrscheinlich keine da sind, führt es dazu, dass einige Leute das Gleichgewicht verlieren und das ist der Auftakt für den Kampf.
Ne? Genau.
Der dann auch wieder sehr elegant mit Handkantenschlägen entschieden wird.
Ja, das ist das klassische Sci-Fi-Kämpfen. Man kämpft ja nicht mehr mit der Faust in der Zukunft, sondern nur noch mit der Handkante. Oder halt mit der flachen Hand ins Gesicht, wie bei TNG. Und deswegen sieht das so aus.
Jetzt, wo du sagst, ja, du hast recht.
Also es gibt keinen schönen Bud Spencer Fausthieb mit entsprechendem Soundeffekt.
Der Dampfhammer.
Ja, genau, der Dampfhammer.
Mit so sagenhaften anschließenden Dialogen wie, oh, ist Ihr Rosenkranz kaputt, nehmen Sie meinen, weil dem anderen halt gerade die halbe Kauleiste aus dem Mund fällt. Welcher Bud Spencer war das? Ich weiß es nicht mehr.
Ich habe, glaube ich, noch nie einen Bud Spencer Film gesehen, also noch nie vollständig bewusst. Immer nur so nebenher auf Kabel 1.
Ah ja, okay. Aber die deutschen Dialoge sind dann nochmal nachträglich.
Nachholen.
Ja. Genau.
Wobei Bud Spencer macht eigentlich so am meisten Spaß, wenn man 8 Jahre alt ist oder so.
Ja.
Das ist richtig, das habe ich auch festgestellt, ja.
Vorzugsweise mit noch ein paar anderen Kindern, was dann sofort dazu führt, dass man sich gegenseitig kabbelt.
Ja. Ja, Szenen nachspielt, weil, ja.
Genau. Hm? Muss natürlich sein.
So, wusste ich ja, dass die Dialoge bei Bud Spencer ja gar nicht so original waren, ne? Also die sind ja im Deutschen dann nochmal so oft betont, nochmal lustiger. Zum Teil sogar, ich glaube, es gibt einen relativ ernsten Film, den sie nachträglich sozusagen durch die Synchronisierung zu einem lustigen Film machen wollten, was absolut nicht passt.
Welcher war das?
Ich glaube, Plattfuß oder sowas, kann das sein? Kommissar Plattfuß oder sowas? Das
kann durchaus sein.
Ja, der ist eigentlich ein ernster Film, aber da Bud Spencer irgendwie auf Komik ausgelegt war, jedenfalls für die deutschen Zuschauer, da musste man den nachsynchronisieren.
Es gibt ja das Bud Spencer Schwimmbad.
Ja, genau.
Ja, der bei Olympia-Schwimmer.
Genau, aber das war doch so eine Wetten-das-Wette, oder? Nee, das war bei... Wie? Ach nee, es gibt das bei...
Das war bei den Flimmerfragen, das war eine Frage der Flimmerfragen.
Ja, genau. Aber es gibt auch das Terence Hill Schwimmbad. Das war eine Wetten-das-Wette, dass irgendwie das Schwimmbad kurz vorm Aussterben bedroht war, also irgendwie kurz vor der Schließung stand und dann irgendwie sollte durch den Narben nochmal Spenden gesammelt werden und jetzt irgendwie ist es jetzt doch pleite gegangen. Weil das war nicht meine Antwort bei den Flimmerfragen, weil ich nach dem falschen Namen gesucht habe. Ich wusste, dass einer von den beiden ein Schwimmbad hat. Aber anscheinend war es beide.
Ah, okay.
Mhm, verstehe.
Ja, genau. Peter Carisoldi? Nee, Bud Spencer. Carlo Pedersoli. Carlo Pedersoli. Mhm. Lebt eigentlich Terence Hill noch?
Ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich,
ja. Ja.
Ich glaube, das hätte man gehört, ne? Ja. Hätte man gehört, wenn
Tut
nicht.
Er.
Mario Giro, wie heißt der?
Girotti.
Mario Girotti.
Girotti, ja.
Ja. Ja, worüber wir uns kaum richtig viel unterhalten mussten, war ja irgendwie das Set, ne? Also, wie gesagt, irgendwie dieses komische achteckige Ding in diesem Hauptraum, wo auch das Verhör und die Folter stattfanden. Das, dann offensichtlich gibt's da oben so eine Art Empore, von der aus man runterguckt, was so dieser schwarze Bereich ist, wo der Bösewicht dann immer war. Was übrigens sehr schön, eine sehr schöne Einstellung war, einfach bloß, weil es im Hintergrund sehr, sehr schwarz ist.
Und von unten, wenn man hochschaut, sieht man ja nur diese Halbkugeln, was so ein bisschen an Insektenaugen erinnert aus irgendwelchen Gründen oder heutzutage Überwachungskameras, was man jetzt damals aber so sicher noch nicht auf dem Schirm gehabt hätte.
Ja, aber irgendwie so richtig viel Kulisse war echt nicht.
Nee.
Also irgendwie.
Weil im Folterraum finde ich auch sehr lustig, die dieses komische Achteck da, das macht ja überhaupt keinen Sinn, ne? Also
nö, kein Stück.
Man kann auf der einen Seite hochlaufen, einmal rumlaufen.
Und auf der anderen wieder runter, also ja.
Genau. Völlig sinnlos, aber ja.
Irgendwas musste da noch rein, damit
ich
das irgendwie
Verdacht,
belebt aussieht.
Ich habe da einen Verdacht, dass es nämlich, weil denen so langweilig ist, haben die da Mondschauen inszeniert und das ist der Catwalk.
Ja, das ergibt natürlich total Sinn, ja.
Ja, ja. Das ist dann ein Catwalk, auf dem dann, wo dann kleine Kostüme für Katzen angefertigt wurden, wo dann die Katzen drüber laufen mussten.
Die Katze hat mir allerdings an der Stelle ein bisschen gefehlt. Also ich hätte gerne so eine Alien-Katze gehabt bei dem Bösewicht.
So eine große Weiße, die dann streichelt.
Eine Weiße, ne?
Genau. Ja, genau, richtig, natürlich.
Ja. Ah, vielleicht also ist das die Trademarkt.
Okay. Mhm.
Mein Name ist Slay.
Der Mund macht natürlich Sinn, weil wir haben ja schon vorhin festgestellt, dass es da eine Choreografie gibt. Also die haben offensichtlich in ihrer Langeweile mussten sie ja da irgendwelche Choreografien aufführen.
Ja, das wäre
deswegen dieser Catwalk.
Ja, das ist ja dann eine Musical-Episode fast, wo sie dann anfangen zu tanzen und zu singen.
Ja, ich meine, klar, das ist halt einfach die Mehrzweckhalle der Strafe.
Apropos Tanzen, es wurde nicht getanzt.
Ja, es gab auch gar kein Starlight-Casino. Sehr, sehr wenig, ja.
Es wurde nicht getanzt, überhaupt nicht.
Ja. Stimmt. Mein Gott, ja. Die Folge ist nicht vollständig.
Ja, irgendwie, da fehlt was.
Tanzen sehe ich in der 7. Folge nochmal.
Das müssen wir dann in der nächsten Folge
sehen. Das spoilern wir jetzt aber nicht.
Genau.
Nein, nein.
Ja.
Jetzt ist,
Wie wieder da, ja genau.
Genau, seid ihr wieder da. Weg. Was ich ja dann am Ende sehr schön fand, als der Minister fragt, wo denn sein Schwiegersohn ist. Und
der ja die ganze Zeit schon gefragt hat, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen.
Ja, es gibt
nur hat er die ganze Zeit gefragt, Mensch, wo ist denn eigentlich mein Schwiegersohn?
Er hat vor allem gefragt, was soll ich denn meiner Tochter sagen?
Genau. Das hat er ja sofort gesagt, als nach einem Tag irgendwie der Kontakt abgebrochen ist. Und ja, dann ging das halt so weiter. Ja, nach zwei Tagen, nach drei, nach sechs. Und dann irgendwann so am 7. Tag waren sie ja erst wieder freigekommen.
Mhm.
Irgendwie hieß es kosmische Strahlung oder irgendwas, kosmische Störfelder.
Wandernde Störfelder,
die Kommunikation halt unmöglich gemacht haben, was am Anfang ja auch irgendwie gestimmt hat. Zumindest aus Sicht der Besatzung und aus Sicht der Erde. Nur, dass diese Störfelder offensichtlich halt Teil dieser Falle waren. Ne?
Mhm.
Weil die Gefangenen auf der Kolonie, die waren ja schon seit längerer Zeit darauf aus, einfach mal zu gucken, ja, was fliegt denn hier alles vorbei? Wir brauchen auf jeden Fall ein ordentliches Schiff, damit wir es bis zu den Frogs schaffen und dürfen nicht irgendwie den ersten klapprigen Kahn, der vorbeischippert, nehmen, weil das bringt es ja dann auch nicht. Dann waren sie also ja ganz froh, dass die Orion gekommen ist.
Ich frage mich ja, ob dieser Plan aufgegangen wäre, weil die Frogs sind ja irgendwie so merkwürdig. sofern nicht fern von allem. Wie kommen die auf die Idee, dass die Frogs da überhaupt kooperieren würden? Die nehmen sich einfach das Schiff und die Technologie ohne die Mannschaft zu verschonen.
Das war denen ja auch inzwischen egal. Das war denen ja auch egal. Also die haben sich ja auf der Kolonie irgendwie total ausgesetzt gefühlt. Also nicht nur ein bisschen missverstanden, sondern im Sinne von wirklich
Pass auf die Erde. Und
genau.
Was liegt da näher, um der Erde ein Denkzettel zu verpassen, als sich mit den Frogs zu verbünden?
Genau. Meines Feindes Feind ist mein Freund.
Naja, wobei verbünden wird wahrscheinlich schwierig sein. Die werden wahrscheinlich erst schießen, dann fragen. Aber ja gut, wenn man das
ist ja auf egal. Ich meine,
Selbstmordmission
gibt. Es gibt auch Leute, die Parteien wählen, die wahrscheinlich ihnen auch selbst schaden würden.
Hat man gehört, ja.
Soll's
nur,
geben,
um Leuten einen Denkzettel zu verpassen. Also es ist schon glaubhaft.
Das sind also quasi AfD-Wähler auf Mura sozusagen.
Oh. Jetzt wissen wir schon wieder mal, wie die Folge heißt.
Ja, da sind auch berühmte Leute dabei. Leute, die man einfach nur loswerden möchte.
Ja. Mhm. Ja. Jo. Ja, ja, okay.
Ja, also der Anführer kommt auch sehr nah an Alexander Gauland ran.
Ja, der hat ein bisschen ähnlich. Es denn, ne?
Fehlt die hässliche Hundekrawatte.
Ja, aber er fliegt ja dann ins Sternbild der Jagdhunde.
Stimmt, okay.
Da hat er wahrscheinlich eine
Ja, also jetzt haben wir auch diese Folge entschlüsselt. Die hat einfach die schon uns jetzt erklärt, was wir mit AfD-Wählern machen
prophetisch.
Will. Ja, genau. Ja.
Genau. Und das ein halbes Jahrhundert vor ihrer Zeit. Das ist doch mal richtig prophetisch. Das ist echte Science Fiction.
Aber das ist so alles blühender Unsinn. Science Fiction.
Aus dem Science Fiction ist auch über was noch nicht gibt, ne? Also das wissen wir ja auch.
Ja, aber der Peter Paul Ibsen schreibt jetzt ja nur noch über Cliff McLean.
Ja. Genau. Ja, weil das ja viel besser ist als die Zukunft. Das ist ja echt.
Ja. Und in der Zukunft werden alle Sachen nur noch von einem Computer gesteuert.
Ja.
Ja.
So ist es, genau. Es endet da auch mit einem sehr schönen Spruch, mit einer schönen, schönen Szene.
Mir ist übrigens eingefallen, lass mich mal ganz kurz noch.
Noch was, ja?
Mir ist aufgefallen, warum Alistair MacLean so viele Orion-Raumschiffe schon verschrottet, schon so viele Orion-Raumschiffe verschrottet hat, weil das ist ja irgendwie die Nummer 8 oder so, ne? Mhm. Nachdem er die anderen irgendwie alle irgendwie verloren hat. Naja, vielleicht ist es ja ernst gewesen, als er gesagt hat, so, ja, nach 3 Jahren, da kennen sie sich ja schon lange nicht mehr aus. Was ist, wenn das ernst gemeint ist? Naja, das heißt einfach, dass sämtlichste Raumschiffe innerhalb kürzester Zeit vollkommen obsolet sind. Ne? Mhm. Und ja, was, ich meine, dann hat das einfach keinen Wert, die noch großartig zu bewahren. Das sind im Prinzip sind das alles sowieso Wegwerfraumschiffe. Und das war gar nicht so schlimm, dass er die alle verloren hat.
Du meinst also, das ist, die Orion ist wie das iPhone.
Ja, genau.
Also, es hat jetzt auch Face ID und 3D-Touch und,
Ja, also.
Alle zwei Monate ein neues Update kriegen, ja. Mhm.
Genau, und dann nach ein paar Jahren ist es so überflüssig, dass man es auch wegschmeißen kann. Und dann kommt halt die nächste Orion ran, ne?
Orion S.
Spricht doch dafür, weil sonst wäre ja das Problem, wenn die kaputt geht, während man drin ist, ist ja ungeschickt. Also wahrscheinlich haben sie tatsächlich nur abgelegt, ne? Also irgendwo bei eBay verkauft.
Stell mir gerade vor, wie die mit ihrem Bügeleisen ein Update ziehen.
Das Neue hat ein Dampfbügeleisen, also bitte. Kabellos.
Oh mein Gott. Ja, man müsste wirklich dieses Set neu nachbauen mit aktuellen Haushaltsgegenständen.
Der Thermomix auf der Brücke, ja.
Also ich glaube auch, dass ein Thermomix mittlerweile ein Raumschiff fliegen könnte. Ja. Also so ist nicht.
Das, ihr lacht, das ist der eine Computerblock, von dem da die ganze Zeit die Rede ist.
Genau.
Stimmt. Ja. Jetzt erklärt sich das, ja.
Ja.
So. Ja, jedenfalls, es ist wieder mal alles gut ausgegangen. Und was hat man sich verdient? Ein großes Glas Whisky.
Genau, weil Gin ist ja nur fürs Ersaufen gedacht.
Genau. Swimmingpools.
was ist denn
gut, das war jetzt ein Insider, das war noch im Vorgespräch.
Aber die Leute haben ja die Folge gesehen. Was ich sehr lustig fand, dass dann der Chef sagt zu dem Minister, auf dem Schiff herrscht absolutes Alkoholverbot. Währenddessen sieht man, wie die Leute sich da hemmungslos besaufen. Und das war ja auch noch nie, dass man da irgendwie das Gefühl hatte, dass irgendwo überhaupt an irgendeinem Ort absolutes Alkoholverbot beherrscht.
Doch. Erste Folge.
Erste Folge, aber da war ja
Whisky, sag ich nicht.
Das Verbot war ja da. Und das Verbot gilt auch immer noch. Man hat die Jagolowsk nur so weit bezirpst, dass sie darüber hinweg sieht. Weil am Anfang hat sie ja gleich gesagt,
der Hand hat, ja.
Genau, weil irgendwie am Anfang war es ja noch so, oh, sie haben Whisky, das werde ich gleich mal melden.
Genau.
Ja.
Also bei ihr sieht hat sie aber nicht, weil sonst hätten sie ja...
Mit einer der größten Entwicklungen.
Definitiv, ja.
Ja, also sie hat offensichtlich den Whisky auch nicht gemeldet, sonst hätten sie ja jetzt keinen mehr.
Stimmt.
Oder haben wieder neuen aufgeladen. Das sind ja zwischendurch mal auf der Erde gewesen.
Meinst du, die haben immer strategische Whisky-Reserven?
Ja, bestimmt. Schlafende sozusagen.
Schlafende Whisky-Reserven.
Ja, außerdem, hey, die haben irgendwie die ganze Milchstraße, sogar noch mehrere Milchstraßen, Platz. Da wird doch wohl die Möglichkeit bestehen, auf irgendwelche unbekannten Asteroiden mal irgendwo ein Whisky-Lager anzulegen. Also, das ist ja nun... Ist ja nun alles kein Kunststück.
Whisky-Lager in der Milchstraße, merkst du selber, oder?
Ja, kannst halt ein White Russian draus machen.
Tja, okay. Okay, ich frage mich gerade, wie hieß diese vergärte Milch von den Mongolen? Ich komme nicht drauf.
Jagdmilch?
Ich weiß. Oh Gott, ja.
Genau die.
Genau die ist das, ja, genau.
Also ich muss ja da...
Keiner weiß diesen Namen, weil alle, die ihn getrunken haben, vergessen sofort alle Namen.
Trinke ich doch lieber eine Luther-These.
Ariak? Nee.
Arak ist auch Alkohol, aber nicht wahrscheinlich... Warte, ich google das jetzt mal.
Vergorene Milch.
Stutenmilch.
Ah, Stutenmilch.
Kumis. Genau.
Kumis,
ja. Kumist?
Aber es gibt auch Ayrak.
Oder Arki. Arki ist Milch.
Ach, Arki.
Und es gibt auch Ayrak.
Das daran dachte ich.
Ayrak, also vergorene Stutenmilch kann man auch Ayrak nennen.
Es gibt übrigens eine Seite namens mongolfood.info.
Dafür bin ich auch gerade.
/de.
Aha, Mongo, auf was?
Mongoleishop.de kannst du das auch für 103 Euro kaufen.
Kannst auch Wodka kaufen.
Wenn wir danach.
Schnäppchen.
Ja, und es gibt eine 12 Jahre alte Seite aus Österreich oder ein 12 Jahre alter Eintrag auf einer Seite in Österreich namens schnapsbrennen.at, vergorene Milch. Schnapsbrennen als
Aber Hobby. Du kannst auch auf dem, du kannst auch, es gibt auch Danke. Einen, ein Kurgestüt hoher Odenwald. Da sind zu viele Haare, kann auch sehr schnell hoher Odenwald rauskommen. Da kannst du auch Stuten nicht kaufen. In 3 Liter Kanistern.
Ich glaube, ich würde beim angebotenen Swimmingpool Gin bleiben.
Ja.
Stimmt, ach, da bist du auch gerade. Bio-Stutenmilch, 107 Euro den Liter.
Ja,
gibt's. Oh. Aber es gibt auch Bio-Stutenmilch-Lotion.
Ziegenmilch ist da, aber Ziegenkäse gibt es ja auch, ne? Also Ziegenkäse ist ja bekannt, aber hat jemand mal Käse aus Stutenmilch? Wahrscheinlich, ne?
Es gibt hier auf jeden Fall Seife aus Stutenmilch.
Ich dachte, das Pferd macht mal generell Seife. Also, ja,
mongolische Stutenmilch für die gesunde Leber, also das ist dann nach dem Gin quasi.
Ja, das ist dann, das ist dann quasi, wenn du das mit Alkohol trinkst, dann hat das überhaupt keinen Effekt.
Löst sich beim Trinken in ein Löwigwörchen auf, ja.
Ja, also wir merken, also ungefähr so war die, so wie bei uns war die Stimmung auf dem Schiff. Mhm. Um das mal zusammenzufassen. Und irgendwann stellten sie dann doch noch den Kontakt gnädigerweise zur Erde her. Und ja, der Minister wird dann halt gefragt, fragt dann halt, ja, wo ist er denn, unser Schriftsteller? Und ja, mit dem können sie leider nicht sprechen. Ja, was ist denn? Ist er krank? Ist er sonst was? Nein, der ist im Bett. Der ist stockbesoffen.
Genau. Nein, ja. Nein, stockbesoffen, Punkt, Ende. Genau, so heißt es.
Genau. Sehr schön. Ja, und dann Abspann, fertig. Sehr schön.
Sehr kein schön. Getanze. Hm?
Und dann noch erst ein sehr empörter Gesichtsausdruck, also ja.
Stimmt, ja, weil er dann auch meinte vorher, ach, der McLean, das ist auch ein Säufer.
Mhm, genau. Genau.
Aber sein Hierer Schwiegersohn natürlich nicht und deswegen.
Nein.
Genau.
Aber man kann jetzt auch nicht abschalten, dass McLean kein Säufer wäre. Oder wie er es ausdrückt, er spricht nein. Der Flasche zu.
Er kann einen ziemlichen Stiefel vertragen.
Ja.
Da muss ich an diese Glasstiefel denken, an denen sie immer bei der WM raustrinken.
Stimmt, ja. Oder auch interessant, wie viel Kenntnis noch die aus dem 20. Jahrhundert haben. Im wievielten Jahrhundert sind wir da? Ich glaube, wir auch schon ein bisschen fortgeschritten. Ne?
Wie in der Zukunft auf jeden Fall.
Ja.
Übermorgen.
Übermorgen.
Stimmt, der Pipo, also der Ibsen, der hat ja auch übermorgen Geburtstag, ne? Also da scheint sich doch
stimmt
zu ziehen.
Es ist noch nicht ganz so penetrant wie die 47 in Star Trek, aber ja, ich sehe da ein Muster.
Ja, das hätte wahrscheinlich in den nächsten Staffeln dann noch ein bisschen mehr ausgebaut werden können.
Ja.
Oh, ein Jammer.
Ja.
Ja, also bei Star Trek kann man drauf achten, die 47 kommt sehr, sehr, sehr häufig vor. Also irgendwie Schilde nur noch 47% und so oder Schilde auf 47% hoch und jetzt los. Das hat man jetzt auch schon bei Discovery gehabt.
Ah ja,
also da müssen wir drauf achten. Die Tradition bleibt.
Ja.
Witzigerweise gibt es ja eine TNG-Folge, die darauf basiert, irgendwie sind die in einer Zeitschleife gefangen und die basiert darauf, dass eine Zahl immer wieder auftaucht. Aber es war leider nicht die 47, sondern die 3. Also wird
schade, irgendwie schleust Chance Data verpasst. Das ein. Eine Chance verpasst.
Ja. Gut, ist schwierig, die 47 irgendwo so irgendwie halbwegs plausibel überall reinzubringen. Obwohl, Star Trek kriegt das Sinn.
Okay, andere wir machen besprechen das mit der 42 selbst. Oder der 23. Ne? Ja.
Jo. So, die Folge ist vorbei.
Ja, machen wir jetzt. Schon. Jetzt gehen wir nach Hause und legen uns ins Bett und schlafen.
In die Raumfalle.
In die Raumfalle.
Ich muss zugeben, ich warte schon die ganze Zeit darauf, diesen Witz loszuwerden.
Jetzt musst du noch erklären, wie man da morgen früh wieder rauskommt.
Ja, du musst einfach.
Du musst bis zur Kuppel vorstoßen und die Lancet vorschicken.
Du musst. Jetzt, ich, okay, ja. Schickt euer Lanzett vor.
Ab in die Raumfalle.
Ja, wir sind auf einer ganz guten Zeit. Also ich finde ja, dass man bei einer Besprechung immer länger sein muss als die eigentliche Folge. Das ist Pflicht. Mhm. Und das ist immer deutlich geworden.
Haben wir das geschafft?
Ja.
Haben wir schon geschafft, oder?
Haben wir geschafft. Auch wenn es bei anderen, also ich finde Stundenfolgen zu schauen, mittlerweile ist es ja so, dass man da wieder zurückgeht. Also dass ja viele Serien, die auch jetzt so für Netflix produziert werden, wieder zurück zu diesem Ein-Stunden-Format gehen. Aber schon ein Brett. Also so eine Stundenfolge zu schauen. Ist nicht
ja.
So,
ja, kommt drauf an. Kommt auch an, wie gut sie ist. Ne? Also wenn, manchmal stimmt. Merkt man, die ist ein bisschen lang, da versuchen sie irgendwie eine Zeit zu finden.
Ja.
Aber ja.
Genau.
Weil waren es halt 45 Minuten, damit du, oder 45 Minuten, damit du eben noch Werbung unterbringen
genau,
kannst.
Genau, oder 20 Minuten für eine halbe Stunde. Ja, jetzt noch eine Folge und dann sind wir durch mit Raumpatrouille Orion.
Oh, Schniff.
Es gibt noch den Film.
Aber der Schnecki habe ich mal gesehen, der ist super schlecht. Das ist ja nur die Folgen zusammengeschnitten. Mit dann so nervigen, also da gibt's ja kein neues Material. Das sind ja die alten Folgen nochmal zusammengeschnitten.
Ja, ja.
Und dann so eine nervige Sprecherin. Ich glaube auch viele Orion-Fans fanden den Film nicht so gut.
Mhm. Okay, dann breiten wir den Mantel des Schweigens darüber aus.
Es gibt Romane.
Es gibt ja noch Romane.
Ach so.
Naja, jede Menge.
Es gibt auch ein Spielkartenquartett.
Mhm. Das können wir doch mal hier live spielen, das macht bestimmt Spaß.
Das können wir auch für die Hörer auf dem nächsten Potsdam spielen.
Genau.
Für die Hörer ist das bestimmt spannend. Karten spielen.
Ja, wir wissen noch nicht ganz genau, oder natürlich wissen wir es schon, aber wir verraten noch nicht, was wir dann danach machen. Hashtag,
ja, genau, wir wissen alles, wir haben die gesamte Zukunft schon längst vorgeplant.
Genau, in unserem neuen Science-Fiction-Roman Durchbruch zum Hitzepol. Ich wollte diesen Namen nochmal sagen.
Ja, hat es dir angetan, hä?
Ja, es ist auch, wie er das sagt, so, ja, das habe ich ja schon alles in meinem Roman Durchbruch zum Hitzepol beschrieben. Das ist ganz zufällig, dass ich das jetzt immer so sage. Aber naja, da muss er
schon. Ich werde jetzt nie wieder irgendwie auf einen meiner Artikel verweisen können, ohne einen Durchbruch zum Hitzepol denken zu müssen.
Hm. Aber wenn du durchdenkst, also das Ganze ist schon ganz schön aufgeladen hier, ne? Ich meine, Überpulsion, Knicknack,
ja.
Durchbruch durch die Kuppel, naja, also bitte, also hier ist schon, das ist schon sehr aufgeladen hier.
Für die 60er Jahre bestimmt.
Ich fürchte, die 60er Jahre waren alle so brav und zurückhaltend, dass ihnen das gar nicht aufgefallen ist.
Ja.
Ja, es hat auch irgendwie vier Leute gebraucht, um das alles zusammenzustöpseln, wie das eigentlich wirklich gemeint war. Mhm. Ne?
Ja, alles genau. Wenn es uns nicht gegeben hätte, das hätte nie einer erfahren.
Oh. Jo. Okay. Beenden wir die Sache, oder?
Ja.
Ja.
Und sagen dann danke.
Rücksturz ins Bett.
Rücksturz in die Realwelt. Wenn ihr Kommentare habt, dann schickt uns doch eine Alpha-Order über oder ein Video, ein wie nennen wir das? Ein
Lichtspruch.
Ein Videophoneintrag.
Eine Audiovision.
Genau, ja, aber sie schreiben ja. Also gibt es da nicht irgendwie so SMS für Raumpatrouille Orion? Naja, ihr könnt uns auf jeden Fall Kommentare schreiben. Und ja, wir hören uns dann zur letzten Folge in, sagen wir mal, 3 bis 8 Monaten bis Jahren wieder.
Übermorgen. Oder übermorgen.
Ja, genau.
Ja, übermorgen.
Wir hören uns dann im 23. Jahrhundert wieder.
Genau. Tschüss, bis übermorgen.
Tschüss.
Tschüss.